Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Radio Ravnica, an meiner Seite, digital verknüpft, der Franz. Hi, wie geht's dir?
Hi. Ja, mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin fit, ausgeschlafen und freue mich auf die heutige Folge.
Ja, das freut mich zu hören. Wir haben heute tatsächlich ein überschaubares Paket. Dafür allerdings gar nicht mal so uninteressante News, muss ich sagen. Zum einen haben wir ein paar Ankündigungen für Historic, für Arena. Dann Cube Draft, das auch auf Arena kommt. Dann besprechen wir noch einen Artikel von MTG Goldfish über das Problem mit Standard und was das denn sein könnte. Und zu guter Letzt wollen wir noch ein paar Fragen What if, beziehungsweise was wäre, wenn beantworten. Da kam nämlich auch die eine oder andere Frage von euch rein und dachten wir, können wir auch mal drauf eingehen und ein bisschen drüber spekulieren, was denn wäre, wenn irgendwas bei Magic anders wäre, wie es aktuell ist. Bevor wir allerdings anfangen, eine kleine Ankündigung zu unserem Sponsor der heutigen Folge, und zwar ist das tokens4mtg.com. Ab einer Bestellung von 10 Euro bekommt ihr mit dem Code RadioRavnica 1 einen Manga-Kraken-Token und mit RadioRavnica 2 einen Toon-Kraken-Token. Was sind Tokens für MTG? Wie der Name schon sagt, kriegt ihr da 1A-Qualität an individuell gedruckten Tokens, die passend zu Magic the Gathering sind. Die haben nahezu alle Tokens vorrätig, die ihr so braucht. Also Spirit-Tokens, Angel-Tokens, Monarch-Tokens. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und eben, wenn ihr euch da austobt mit eurem Token-Shopping, dann denkt an unsere Codes Radio Ravnica 1 für den Manga-Kraken und Radio Ravnica 2 für den Toon-Kraken. Die sind zeitlich exklusiv und jeweils ein Code pro Person, aber bei einer Bestellung von 10 Euro. Vielen Dank für das Sponsoring, Tokens für MTG. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die erste Nachrichtenlage rein. Und zwar gab es einen Livestream. Ich glaube, das gehört immer noch zu Weekly MTG, auch wenn das jetzt in so einer Homeoffice-Variante quasi läuft, wo jeder bei sich zu Hause sind und die Screens zugeschaltet werden. Und da gab es ein paar Ankündigungen zu Historic. Unter anderem haben wir die Bestätigung bekommen, dass Historic Anthology 3 kommt und dass wir einen permanenten Historic Ranked Queue bekommen werden. Und das Ganze ab 21. Mai, hey, mein Geburtstag. Zum einen Historic Anthology 3. Wir haben noch nicht die ganze Liste, aber wir haben schon zwei Karten, die kommen. Auf der einen Seite Phyrexian Obliterator. Oh Gott, Englisch. eine 4 Mana, alles schwarz, also 4 Black Sources. Für eine 5-5 Creature Horror Trample, whenever a source deals damage to Phyrexian Obliterator, that source's controller sacrifices that many permanents. Und dann haben wir noch eine Karte, die man tatsächlich schon von anderen Formaten kennt, und zwar Ulamog, the Ceaseless, ein 10-Mana, 10-10 Indestructible. When you cast this spell, exile 2 target permanents. Whenever Ulamog, the Ceaseless Hunger attacks, defending player exiles the top 20 cards of their library. Genau, und ja, das soweit die Sachen, die wir wissen. Also es wird einen permanenten Rank Queue geben. Es wird eine Anthology 3 geben, mit diesen beiden Karten auf jeden Fall drin. Wahrscheinlich wird es wieder ein Set von, ja, so um die 20 Karten. Wie ist denn deine Meinung dazu? Hast du schon Historic gespielt und passen die Karten in deine Strategie?
Also ich habe schon Historic gespielt, damals, als das mal von einer kurzen Zeit einen Rank dazu gab. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ziemlich viel Sultai unterwegs waren, hatte irgendwie auch keine Lust mehr dazu, wo ich mir gedacht habe, ach, das ringt's eh bald wieder weg und mich da jetzt so reinzufuchsen. Hm. Ich bin eigentlich eher der Limited-Spieler über Constructed, wobei zumindest hängt's bei Arena zumindest da zusammen, dass es halt Standard momentan für mich so ein bisschen, ja, also es ist nicht so schön zu spielen für mich zurzeit, obwohl es halt viele verschiedene Decks gibt, was ich ganz cool finde. Aber ja, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, warum ich das so finde. Aber jetzt mit einem permanenten Ranked für Historic ist das für mich deutlich interessanter, und jetzt ärgere ich mich schon fast, dass ich nicht schon alle Anthologies mir gekauft habe und bin auf jeden Fall viel mehr gehypt als vorher. Also ich freue mich da extrem drüber. Also wirklich nur dieses permanente Ranked macht's jetzt tatsächlich für mich aus, dass ich sage, alles klar, das ist ein Format, damit könnte ich mich anfreunden. Es gibt einfach mal ein bisschen andere Metadecks. Jetzt Ulamog ist eine Sache, da freue ich mich persönlich sehr drüber. Ist eine coole Karte. Mhm. Und ja, so Ram-Strategien, beziehungsweise ja, diese Tron-Strategien quasi. Na, es gibt jetzt die Tron-Länder zwar nicht, aber letzten Endes dann Ram-Strategien, finde ich ganz interessant. Kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Aber ja, ich denke, das wird deutlich cooler werden, Historic, dadurch, dass es einen permanenten Ranked-Modus gibt, auch endlich mal ein vernünftiges eigenes Metagame. Hm. Ja.
Ja, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall Historic auf Arena befeuern wird. Denn das ist halt auch das Ding. Ich habe mir tatsächlich beide Anthologies dann früher oder später dann doch geholt. Ich glaube, das kostet ja dann auch irgendwie 25.000 Gold oder so. Oder 4.000 Gems. Also es ist viel, ja, aber es ist, glaube ich, immer noch machbar. Und ich fand es immer das Schöne dabei, dieses sichere Gefühl zu wissen, dass man die Karten im Playset vorhanden hat. Und das hat mir auf jeden Fall das Herumbrauen gerade mit den alten Dominaria-Karten. In dem ersten Anthology gab es ja noch sehr viel Knights-Unterstützung und auch so White Weenie-Strategien oder hier Soul Sister-Strategien. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welche Strategien dann in der dritten Box quasi so unterstützt werden, ob es da wieder mehr Life-Gain-Payoff gibt. Und darüber hinaus, die Karten, die wir schon wissen, okay, Ulamog brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen, da hast du schon gesagt, Ram-Strategien werden sich darüber sehr, sehr freuen. Aber Phyrexian Obligerator, allein von den Mana-Kosten her, wäre so ein Mono-Black-Thematik. Wenn du das quasi spielst und dann direkt in der nächsten Runde dann deinen Gary spielst oder so, ich glaube, das kann schon ganz schön hinhauen, wenn du vorher natürlich schon darauf geachtet hast, dass du ausschließlich Mana-Symbole in deiner Kurve irgendwie drin hast. Also, du hast aber ein bisschen Ranked gespielt. Du meinst ja so, Sultai ist momentan ziemlich stark, oder was?
Das heißt momentan, das ist jetzt schon wieder was länger her. Ich habe halt mein eigen Brew-Deck gespielt. Mhm. Und das war so, das hat dann irgendwie gar nichts gemacht, weil irgendwie die ganze Zeit wieder dieses Deck kam. Und dann habe ich auch irgendwie nach ein paar Stunden gesagt, alles klar, komm. Spiele ich wieder Standard und mittlerweile sage ich, alles klar, komm, spiele ich wieder Limited.
Ja, ich habe tatsächlich einen, jetzt gerade wo du sagst, mit Historic, ich habe tatsächlich ein Deck gespielt, was super weird ist. Und zwar besteht die gesamte Deckliste aus 48 Islands, 4 Lonely Sandbars, also die Cycling-Land in Blau, 4 Mystic Sanctuary, 3 Treasure Cruise und 1 Thassa's Oracle. Also, das ist halt quasi hauptsächlich aus Basics und Ländern bestehendes Deck, was halt mit Treasure Hunt versucht, dich durchzumillen, um dann halt mit Thassa's Oracle quasi zu spielen oder einfach quasi zu gewinnen, wenn du es halt einmal dann ausgespielt hast. Und ich habe das gespielt, weil ich in meinen Quests hatte ich quasi, okay, spielen so viele blaue Spells. Und ich habe das ausprobiert und dachte so, was zum Teufel ist das für ein Deck? Das funktioniert überhaupt nicht. Die eine Kopie von Thassa's Oracle wurde mir so oft einfach weggecountert oder irgendwie, ich wurde schon vorher umgebracht, weil du halt dann irgendwie 4 Runden lang einfach gar nichts tust oder dieses riesengroße Setup einfach hast. Und das ist so das langweiligste Deck überhaupt.
Aber ja, das habe ich tatsächlich auch.
Ja, aber mache ich irgendwas falsch oder ist das wirklich quasi? Nee.
Also wenn die Gegner einen Counter haben oder dich vorher töten, ist vorbei. Und du brauchst mindestens einen Treasure Cruise auf der Starthand. Darauf musst du einen Mulligan nehmen.
Ja, ja, genau. Und das ist auch schon super oft, weil ich dann auch einfach nur Länder die ganze Zeit auf der Hand hatte. Da hatte ich halt dann auch so, bin ich auf 3 runtergegangen und habe dann Treasure Hunt gemacht und dachte mir so, what the fuck, was ist das für ein Deck und warum ist das so hoch im
Ist halt nur so ein paar Commons Wildcards braucht.
Ja, das stimmt. Alles auf jeden Fall ein weirdes Deck. Ich bin mal gespannt, ob es davon tatsächlich mehrere geben wird in Zukunft. Und tatsächlich, was ja auch noch interessant werden könnte, es kommen ja auch die Remastered-Sets von Amonkhet und anderen bisherigen Standard-Sets dann raus in Vorbereitung auf Pioneer. Und dann wird es, glaube ich, noch mal interessant zu sehen, wie das dann wieder Historic verändert, weil Historic ja so das Auffangbecken auf Arena ist für alle möglichen Karten. Und da landen ja auch zum Beispiel die Brawl-exklusiven Karten, wie halt hier diese Rüst, diese Ein-Mana-Legendary. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das alles so ändern wird. Wie gesagt, das Ganze ab dem 21. Mai verfügbar auf Arena. Ich denke mal, bis dahin haben wir auch noch die komplette Liste der Historic Anthology 3. Aber auf jeden Fall, was ich bin ja sowieso ein bisschen ein Freund von Historic allgemein gewesen. Und dass das jetzt so eine permanente Unterstützung bekommt, das ermutigt mich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr, Arena zu zocken. Ein weiterer Grund vielleicht, Arena zu zocken, wir haben uns ja vor längerer Zeit über zu wenig Auswahl in den Formaten beschwert. Jetzt kommt quasi Cube Draft auf Arena. Es gab mal, glaube ich, vor längerer Zeit Cube Limited, also so ein Sealed-Event, richtig?
Ja, genau.
Genau.
Also Sealed.
Ja, genau. Und jetzt das Ganze quasi mit einer Player-Draft-Variante soll es wieder auf Arena geben. Wie waren denn deine Erfahrungen bei dem Cube Sealed?
Sehr starke Kreaturen, wenig Removal. Mhm. Also da gab es wirklich sehr viel. Also das war auch nicht die Restriktion mit irgendwie Rares, so und so viele Rares oder so, sondern du wurdest einfach zugeschüttet mit allem. Und ich hatte das Gefühl, dass da wirklich die Kreaturen sehr, sehr stark waren und es wenig Removal gab. Dann hast du einfach geguckt, wo du die meisten Removal hast und hast dazu dann noch die passenden Karten mehr oder weniger mit reingenommen. Also das war irgendwie schon, ich fand kein sehr guter Cube, muss ich mal so sagen. Es hängt ja stark einfach vom Cube ab, also die Karten, die man auswählt. Und also mir persönlich hat es nicht so viel Spaß gemacht. Da bin ich eher in einem so einem klassischen Limited Sealed, sehe ich mich eher als jetzt in diesem Cube. Aber generell ist natürlich das Potenzial riesengroß. Also man muss halt gucken, wie man den Cube zusammenstellt. Und bei Draft ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil bei Seal wirst du einfach zugeschmissen und fertig. Bei Draft musst du halt wirklich überlegen, okay, welche Karte nehme ich, welche Strategie verfolge ich und welche Karten nehmen dann halt auch die anderen einfach raus. Einfach dieses Draft, wo andere Karten weggenommen werden, macht's, glaube ich, noch mal ein bisschen interessanter. Und ich bin mal gespannt, wie der neue Pool aussehen wird und wie die Decks dann darum aussehen werden.
Ja, gab es denn da exklusive Karten auch oder Karten, die du vorher noch nirgendwo anders gesehen hast? Oder war es quasi einfach nur alle Karten, die jemals produziert wurden für Arena?
Ich meine, es wären nur Arena-Karten gewesen, inklusive Historic-Karten. Also alles, was so mal für Arena gab.
Okay.
Meine ich. Es kann sein, dass da schon die ein oder andere, es gab es ja mal als dieses Event, wo auch Black Lotus oder sowas drin war, diese Decks, dass davon noch ein oder andere, ich glaube zum Beispiel den Obliberator, bin ich mir relativ sicher, dass ich den schon mal gesehen habe, jetzt vor der Anthology. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es vielleicht im Limited war oder ob es in diesem Event damals war, wo man diese Dual-Decks da spielen konnte, wo halt, wie gesagt, auch Black Lotus und sowas drin war. Kann ich jetzt nicht sicher sagen.
Ja. Okay, also das wäre nämlich das, was ich halt interessant finde, ist halt, wenn man jetzt sagt, okay, Cube Draft, also meisten Leute kennen halt die Power Cubes, wo dann Power 9 Karten drin sind, wo die Moxen drin sind, wo Black Lotus drin ist und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch sofort gedacht, so okay, krass, wenn jetzt diese ganzen Karten dann auch auf Arena kommen, wenn es auch nur in der Form von diesem Cube Draft ist, dann kann das ja schon mehr als interessant sein. Und ich weiß halt, wie gesagt, von diesem Dual Deck Ding, dass auf jeden Fall Black Lotus drin ist und solche Sachen halt. Auf jeden Fall klingt ganz spannend. Ich bin persönlich leider nicht so der Mega-Draft-Mensch. Wobei ich jetzt mit Player-Draft tatsächlich häufiger drafte als vorher. Aber auch hier bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich dann entwickeln wird. Und vor allen Dingen, ob es da noch mal sehr, sehr krasse neue Karten geben wird. Also ich habe hier gerade mal eine Liste von dem Sealed, bin ich gerade ein bisschen am Durchscrollen, aber es ist halt genau wie du sagst, das ist halt nur, das ist halt die Mortal Sun aus Ixalan und dann mal hier, Crucible of Worlds, also alle Mythics, die wir halt so in den letzten paar Jahren hatten, alle möglichen Dual Lands und so weiter. Die einzige Frage, die ich mir halt bei sowas stelle, ist halt, sie sagen halt, dass auch ja der Cube Draft, genauso wie das Cube Sealed, dass das ein Phantom-Event sein wird. Und das ist ja normalerweise so die Möglichkeit für dann die Spieldesigner oder die Cube-Designer dann zu sagen, okay, wir wollen, nehmen das als Gelegenheit, um wirklich sehr, sehr starke Karten von außerhalb des Arenas oder des Historics quasi einzunehmen. Jetzt sehe ich allerdings nur Historic-Karten. Also warum, hättest du dir dann vielleicht auch eine Non-Phantom-Variante gewünscht?
Also ich finde Phantom, die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass es nicht so teuer ist, das daran teilzunehmen. Ich finde, das haben sie ein bisschen verpasst. Also es war trotzdem recht teuer, da das Event mitzumachen. Klar, die Belohnung ist dementsprechend dann auch hoch. aber irgendwie fehlt's irgendwie an Rewards da, meiner Meinung nach. Also, ich finde schon okay, dass das Phantom ist, weil ich will jetzt nicht unbedingt mit Historic-Karten zugeschmissen werden für einen teureren Preis, wo ich mir sage, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt überhaupt brauche, diese Karten. Also, ich finde schon irgendwo sinnvoll, dann zu sagen, alles klar, das ist jetzt Phantom und dafür halt günstiger. Aber ich finde es halt nicht günstig genug, sagen wir mal so. Also, es ist nicht so, als könntest du da unlimited Fun haben können. Mhm. sondern es ist wirklich so, dass es recht teuer war im Vergleich. Ja, deswegen habe ich mich auch relativ schnell von verabschiedet und gesagt, okay, dann spiele ich jetzt eben was anderes, weil ich das Power-Level sehr schwankend fand und gerade bei Sealed das Problem ist, dass dann der eine oder der andere einen richtig krassen Pool aufmacht und dann, ja, wird's halt schwierig.
Ja, dann wird's auf jeden Fall ein bisschen weiter aufgeweicht, wenn es dann tatsächlich zu einem Player-Draft dann noch kommt, wo dann die Varianz jetzt auch nicht so voraussehbar ist wie bei den Bot-Picks, sondern halt dann auch wirklich sagt, okay, hier ist halt wahrscheinlich jemand, der entweder ziemlich unerfahren ist oder eine komplett andere Strategie fährt, als es normalerweise ja zur Führung steht. Und dann hat man auf jeden Fall wieder ja einen größeren, ja eine größere Auswahl an Karten, die man dann sich picken kann, wahrscheinlich in den Boostern. Aber ja, ich bin auf jeden Fall interessant. Findest du oder wie findest du generell so diese Varianz? Entwickelt sich Arena momentan dahingehend, dass man sagt, okay, auch wenn man jetzt keinen Bock auf Standard hat, kann man es doch jeden Tag irgendwie anfeuern und weiterzocken?
Standard jetzt, ja.
Also jetzt ohne Standard quasi. Also so. Dadurch, dass man jetzt quasi Historic soll kommen, Cube Draft soll kommen, man hat Player Draft jetzt, man hat regulären Bot Draft.
Hm. Ja, definitiv. Also früher viel deutlich besser als früher. Also früher war es ja wirklich so, du hast Arena angemacht, du hast Standard gespielt, das war's. Mhm. Und mittlerweile ist echt so, es gibt viele gute Alternativen. Es gibt Brawl, Historic, wie du schon gesagt hast, dann verschiedene gute Limited-Formate und eigenerdachte Formate, wobei ich da finde, bleiben sie ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten. Aber ich finde, sie fangen echt langsam an, Arena auszuschöpfen und das immer interessant zu machen. Also es ist wirklich so, nach der Aufnahme streame ich ja auch gleich wieder. Und ich freue mich auch wieder sehr drauf. Also es ist wirklich so, dass ich nicht denke, oh, nee, jetzt schon wieder Magic Arena oder so, sondern also ich spiele ja sehr regelmäßig dadurch auch und freue mich drauf. Also ich kann wirklich sagen, dass ich es cool finde, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt und dann offensichtlich auch die Playerbase dazu, als dass man da auch keine lange Wartezeiten hat, sondern direkt einen Gegner findet, was ich ziemlich cool finde.
Ja, okay, das klingt doch auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich positiv. Ein bisschen weniger positiv wollen wir jetzt vielleicht werden, und zwar, wenn wir über Standards-Problemen sprechen wollen. Wie gesagt, ein Artikel auf MTG Goldfish. Vielleicht bevor wir reingehen, eine kurze Frage an dich. Glaubst du, momentan hat Standard ein Problem oder glaubst du, also, es läuft ganz gut gerade?
Ich muss sagen, ich bin nicht der Typ, der super gute eigene Decks baut und dementsprechend einen super guten Überblick darüber hat, wie gesund das Meta ist. Klar, als Oku draußen war, hat man schon gemerkt, der nimmt Überhand. Und gerade habe ich schon auch wieder das Gefühl, dass verschiedene Decks Überhand nehmen. Ich kann halt nicht zu 100% sagen, ob es daran liegt, dass ich einfach diese Art zu spielen nicht so cool finde. Wie, also vielleicht ganz kurz drauf eingehen, Jorion zum Beispiel oder Jeskai Fire Deck. Klar habe ich mir die alle gemacht, weil sie halt gerade ziemlich gut sind. Oder die Kombination Jeskai Fires mit Jorion. Aber irgendwie macht es mir nicht so viel Spaß, mit diesen Decks zu spielen. Und ich kann nicht so ganz bestimmen, ob es das ist, dass ich sage, es ist jetzt nicht das, worauf ich richtig Bock habe an Meta. Oder ob ich sage, es ist total ungesund. Weil ungesund würde für mich bedeuten, ein Deck ist ziemlich krass. Und wenn du das spielst, hast du halt gegen ganz, ganz viele andere ein gutes Matchup. Und ich habe das Gefühl, das gibt's zwar schon, dass es halt gute Decks gibt, aber ich habe das Gefühl, es gibt halt viele gute Decks. Also es gibt bestimmt 6, 7, 8 spielbare Decks und je nachdem, wie du es baust und wie die anderen es gerade bauen, ist deins gerade gut oder deins gerade in der Meta nicht so gut. Das ändert sich ja jetzt wirklich von Tag zu Tag und deswegen ist es für mich schwierig zu sagen. Also worauf ich auch am Anfang mit dem Deckbau hinaus wollte, ist, ich habe das Gefühl, das können Profis, also wirklich die Leute, die sich ein eigenes Deck bauen für eine Mythic Championship beziehungsweise für eine World Championship, tatsächlich deutlich besser einschätzen. Ich habe halt gerade das Gefühl, dass meine persönliche, also meine subjektive Wahrnehmung sagt, das ist kein gesundes Meta. Aber ich möchte das vorsichtig sagen, weil ich momentan einfach in diesem Meta ungerne spiele. Mhm. Dazu kann man aber da sagen, dass ich auch in den anderen ungesunden Metas nicht so gerne Magic Standard gespielt habe. Also es ist schon ein Indiz dafür, aber es ist jetzt kein Beweis. Aber meine Einschätzung ist, um das vielleicht ganz noch mal zusammenzufassen, zurzeit ist schon ungesund. Also man sieht wirklich so viele Decks mit Companions und das ist schon Also es macht nicht so viel Spaß.
Ja, das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich halt auch gemacht habe. Und ich spiele bei weitem nicht so viel Arena wie du. Aber gerade wenn man sich auch das Metagame anschaut von den letzten paar Tagen, wir haben halt Banned Ramp Decks mit Jorion, Teferi, natürlich Uro. Dieses komplette Package an quasi Broken Sultai-Karten mit halt ein Splash für Weiß, für halt Jorion, Teferi und so weiter. Jeskai Fires, die Fires of Invention Decks sind ja sowieso immer so ein Punkt. Ne, das Deck-Archetyp heißt nach der Kernkarte und quasi ohne diese Kernkarte ist es quasi keine gute Strategie. Thema Reclamation mit dem Expansion Explosion One-Shot-Kombination mit Wilderness Reclamation, was all der Länder enttappt. Und das wurde dann auch in dem Artikel von Saffron Olive so ein bisschen als Problem gesehen. Und zwar gab es da eine Frage an Mark Rosewater auf seinem Tumblr-Blog Blogathon, wo gesagt hat, okay, das Power-Level von Standard ist wohl gerade ein Problem. Und jetzt, was der Artikel versucht, so ein bisschen zu erklären oder so ein bisschen zu argumentieren, ist, dass gar nicht so das Problem ist, dass die Karten super broken ist, sondern dass wir mehr so ein Meta haben, wo Mana-Restriktionen eigentlich ab Turn 4 keine wirkliche Rolle mehr spielen. Weil ab Turn 4 kommt Fires of Invention, was sich quasi in Mana verdoppelt oder dir im selben Zug noch ermöglicht, eine 4-Mana-Karte for free zu spielen. Wilderness Reclamation verdoppelt tatsächlich dein Mana, indem du quasi nach dem Endstep alle deine Länder wieder enttappen kannst. Mit ein bisschen, also mit einem Boreal Grazer oder Paradise Druid lässt sich auch Turn 4 Nissa Who Shakes the World spielen, die einfach von den Forests quasi das Mana mit einem weiteren Grün ausstattet. Dazu kommt noch, dass das Ramp bis dahin in Form von Growth Spiral und Uro nicht interaktiv, also nicht mit interagiert werden kann. Also ein Growth Spiral, wenn es gecastet wird, man will es nicht wirklich countern, weil ist ja eigentlich nur die Option, eine Karte ziehen und halt eine Landkarte zu legen. Das wird halt nicht so als Gefahr wahrgenommen. Anders wie zum Beispiel ein Lanova-Elf, der auf dem Feld liegt, der wird halt sofort geboltet. Es gibt ja zum Beispiel, oder mit einem Schock weggemacht, es gibt ja auch diesen Term Bolt the Bird, von wegen Lightning Bolt auf dem Bird of Paradise zu hauen, um halt dieses Ramping zu unterbrechen. Und klar, wir haben momentan keinen One-Mana-Ramp außerhalb von Gilden Goose und Arboreal Grazer, wobei man das auch nicht ganz Ramp nennen kann, sondern nur eine Möglichkeit, weitere Länder zu spielen. Aber Fakt ist, derjenige, der diese Karten spielt, kommt im Laufe des Spiels immer weiter voraus mit dem Mana, immer weiter voraus. Und meistens sind ja diese Strategien eben auf sowas gemünzt, wo es dann heißt, okay, wir überrennen den Gegner quasi einfach mit High-Value-Creaturen, dann wird halt irgendwann der Uro wieder aus dem Friedhof gepackt. Immer wenn er angreift, wird man noch weiter nach vorne katapultiert. Man bekommt Life zurück, also Leben wieder zurück, zieht eine Karte und kann Land ausspielen. Und das Ganze wird jetzt noch more consistent quasi gemacht durch so Sachen wie Karuga, The Macro Sage oder wie du schon eben meintest, Jorion. Also einfach, dass man immer eine Möglichkeit hat, Turn 5 irgendwas zu spielen, also diese berühmte achte Karte in der Hand. Und das macht es dann halt noch dankbarer, quasi in einem Fires of Invention Deck auf dieses Fires zu mulligan. Also man kann dann auch wirklich runtergehen auf ein Mulligan auf 5 Karten, auf 4 Karten und so weiter und hat trotzdem noch die Möglichkeit, seinen Spielplan ohne Probleme weiterzuspielen. Also ist der Drawback von einem Landen-Mulligan dann noch geringer durch die Companions. Und das wurde hier tatsächlich mit so einer kleinen Statistik gemacht, wo dann gesagt wurde, okay, die vorige Mulligan-Regelung über Vancouver, wie wahrscheinlich ist es, mit einem Mulligan zu, wie weit runtergehend, quasi dann eine Leyline auf der Hand zu haben. Das war damals der Vergleich. Und da wurde halt gesagt, zum Beispiel ab einem Mulligan zu auf 4 Karten ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Leyline auf der Hand hast, bei ungefähr 79%. Mit dem London Mulligan ist der quasi 10% nochmal drüber, also 89. Und es geht halt noch weiter, je weiter runter man geht, desto ist es halt fast bei 100% mit dem, ja, dass man dann die gewünschte Karte auf der Hand hat. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was hier quasi eher aufgeworfen wird, dass man halt sagt, okay, Mana spielt nicht mehr, also die Kernressource von Magic ist ab einem gewissen Punkt zu sehr im Vordergrund und kann auch nicht irgendwie eingeholt werden. Es gibt keine Möglichkeit, Mana-Ramps irgendwie zu unterbrechen, außer man macht halt lächerliche Züge, wie halt einen Growth Spiral zu countern, und man verschwendet sein Mana quasi dann dafür. Ja, das ist quasi so dieses Problem, was hier formuliert wird. Siehst du das auch so ein bisschen oder glaubst du, es geht in eine andere Richtung?
Nee, also ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass das Problem einfach ist, dass das einfach zu konstant gerammt werden kann. Also es ist halt einfach dann dazu kommt für mich noch gerade in diesen Ramp-Geschichten die Möglichkeit, immer wenn es Simic ist, auch noch Mystical Dispute zu haben, was dann für ein Mana countern kann, was auch einfach ultra gut ist. Und das ist einfach wirklich ein Riesenproblem, genauso mit Fires. Das macht ja gerade diese Decks einfach erst so gut. Und so ein Jorion-Deck wäre wirklich deutlich schlechter, also Jorion Fires, wenn es das Fires nicht gäbe. Ähnliches gilt für die Ramp-Strategien. Klar, wenn es keinen Ramp mehr gibt, dann ist es natürlich schwierig für so ein Deck, von dem vielen Mana irgendwie zu profitieren. Das ist halt einfach frustrierend, wenn du da sitzt, dann normales Deck spielst und der Gegner vielleicht sogar noch on the draw bist. Also das heißt, dass du zuerst eine Karte siehst, beziehungsweise das heißt, dass der Gegner startet. Und dann hat der irgendwie Runde 4 schon 6 Mana. Also der hat dann schon irgendwie einen Growth Spiral gespielt. Dann ist er bei Runde 3 ist er schon bei 4 Mana. Dann kommt vielleicht Runde 3 schon ein Reclamation oder ein Fires of Invention oder noch ein Uro. Dann ist er schon bei 5, 6 Mana. Dann kommt eine Nissa. Und du sitzt da auf deinen 2, 3 Ländern, hast vielleicht noch einen Land-Job verpasst. Und der Gegner hat dann schon irgendwie alles auf dem Feld, wo du denkst, okay, früher waren 6 Mana-Kreatur halt einfach nicht gut genug. Und jetzt slammt die einfach mal Runde 4 aufs Board. Und du stehst da und der kriegt alle seine Effekte. Mhm. Also das ist wirklich ein Riesenproblem, gerade dann, wie gesagt, mit dem Mystical Dispute noch irgendwie als Backup in diesen Ramp-Strategien, finde ich halt einfach, boah, ist schon schwierig. Und du sagst schon das Richtige, also so ein Growth Spiral zu countern, klar, es ist einerseits nicht schlecht, aber auf der anderen Seite, ne, es ist wirklich so, dass du denkst, ja, es ist halt nur ein Growth Spiral, er zieht eine Karte, legt ein Land, ich will ja eigentlich nur das, was das Spiel beendet, countern. Und ja, das ist halt einfach insgesamt wirklich so ein Meta, das ist was mir nicht wirklich gefällt. Ich glaube, das ist auch das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären. Ich bin eher so ein Fan von fairen Decks, in Anführungszeichen. Sprich, einfach so ein Mono-Green-Stompy-Deck. Klar, das rampt auch, aber das ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwie die unfairsten Karten irgendwann im Endeffekt dabei rauskommen oder ultra viel Mana gecheatet wird, sondern es ist ja wirklich so, dass ich erinnere mich da an Meta, dann hattest du halt so ein Steelleaf Champion draußen und das war dann schon die gute Kreatur, auf die du raus wolltest und vielleicht später noch ein Galter, aber der Galter war dann auch jemand, der mit dem Spot Removal einfach weg war und sowas wie Spot Removal wird momentan halt einfach auch kaum gespielt, weil der Gegner halt mit dem vielen Mana so viel machen kann, plus die ganzen Fähigkeiten, die vom Friedhof auf noch funktionieren. Also sprich zum Beispiel so ein Uro, der dann halt nicht nur diesen Ramp-Effekt hat, sondern später als Kreatur wiederkommt. Wenn er stirbt, kann er wieder als Kreatur wiederkommen. Mhm. Und mit dem ganzen Mana bringt halt auch ein Spot Removal nicht mehr viel. Es sei denn, der Exile halt, aber dann ist er auch wieder teuer, macht er dann auch wirklich Sinn. Beziehungsweise der Gegner hat ja meistens ja auch irgendwelche Counter noch im Deck. Ach, das ist halt insgesamt so eine Sache, diese Ramp, das Ramp funktioniert so gut. Durch die Keykarten, Fires of Invention, Growth Spiral, Uro, Wilderness Reclamation funktioniert so gut. Plus, diese Strategien können halt sich auch noch beschützen mit Karten wie Mystical Dispute oder die Möglichkeit, Karten, wenn sie gecountert werden, halt einfach auf dem Friedhof noch mal zu spielen. Andersrum zum Beispiel Thorn Elemental, glaube ich, nee, heißt er so? Thornwood Elemental? Der 5 Mana, 5, 5 oder 5, 6?
Meinst du diesen
den Elementtypen aus M20,
die diesen Grün Lord,
Der, wenn er stirbt, halt auch nochmal Value hat und irgendwas aus dem Friedhof wiederholt und dann zum Beispiel gerade in der Sultai-Strategie, die ja so ein Casualties of War dann wiederholt, der dann wieder gecastet wird und dann wird wieder irgendwie alles auf deinem Feld kaputt gemacht und irgendwie, keine Ahnung, Casualties of War, so eine Karte, als ich rauskam. Da haben wir gedacht, ja, okay, ist okay, aber ne, ja, es geht so. Und jetzt ist sie halt so gut, weil halt das viele Mana, wie du schon gesagt hast, momentan einfach kein Problem ist. Was auch daran liegt, dass generell das Format, also viel gerampt wird und das Format halt auch eher langsamer ist, beziehungsweise zu schnell auf zu viel Mana kommt. Und das war, weil darum war früher Aggro so gut, weil das halt mit dem wenigen Mana, was es zur Verfügung hat, effizient umgeht und gute Kreaturen aufs Feld haut. Und hier ist es halt einfach so, jo, ich überlebe die ersten paar Runden und dann kommt halt mein Uro zweimal, der macht mir direkt noch mal 6 Leben und ab dann kannst du mir sowieso nicht mehr kommen, weil ab dann bin ich sowieso stark genug, dir alles wegzumachen, was du so hast, beziehungsweise spring halt meine eigenen starken Karten aufs Feld. Also ich muss sagen, wie gesagt, das Meta aktuell gefällt mir einfach nicht sehr gut.
Ich finde auch, das ist, glaube ich, so ein bezeichnender Punkt. Soweit wie ich das sehe, und das ist jetzt quasi nur so ein Überblick von mir, sind alle Decks entweder Aggro oder Low to the Ground aggressivere Decks oder basieren auf irgendeiner Art und Weise der genannten Karten. Also entweder du hast halt eine Ramp-Strategie drin mit Uro, Growth Spiral und Co. Oder halt Jeskai Fires. Und sonst gibt's tatsächlich nicht so viel. Also in der Aggro-Sparte hast du dann sowas wie Jeskai Cycling, was ein sehr witziges Deck ist. Die ganzen Sacrifice-Decks, die ja auch versuchen ja eher, in den ersten Runden viel Schaden zu machen. Da ist tatsächlich sehr viel Obosh auch drin. Alle Ember-Cleave-Strategien, also Mono-Red, Gruul, auch die Vinota-Kombo ist ja auch eher aggressiv. Und das sind alles Karten, wo irgendeine Art von Ausgleich da halt fehlt. Und auch der Punkt, wo du dann sagst, okay, es fehlt an oder es gibt keinen Spot Removal, wird in den beliebtesten Decks gespielt, klar. Weil wenn das einzige Meta besteht dann entweder aus, es passiert bis Turn 4 quasi gar nichts, außer Ramping und Agro-Decks, dann bist du natürlich mit einem Sweeper wie Deafening Clarion oder halt ein Shatter the Sky deutlich besser aufgestellt, als weil du dann einfach die Gegner 3 for 1 kannst. Als halt, wenn du dich tatsächlich um eine andere alternative Midrange-Strategie noch kümmern müsstest, die halt nicht auf Ramp oder nicht auf Jeskai Fires quasi fungiert. Und das ist halt momentan der Punkt, wo ich denke, wo es halt am meisten fehlt. Derzeit, weil ne, wir haben auch Humans quasi als ein Sub-Tribe drin und es geht halt momentan ziemlich, ziemlich unter. Nicht, dass die nicht gewinnen können, aber es ist halt einfach, es fehlt halt so eine Karte, ja, wie halt ein Jeskai Fires. Okay, meine Verbindung ist gerade weg.
Kann ich gerade nicht mehr hören.
Weg. Ja, da hat sich gerade bei mir der Fehlerteufel ins Internet geschlichen und hat mir das Internet ganz frech geraubt. aber long story short zu dem, was ich sagen wollte. Also es gibt quasi keine gute alternative Midrange-Strategie, die das Ganze in Anführungszeichen erträglich macht. Dadurch, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe gerade keinen Bock zu rampen, ich habe keinen Bock auf wirklich Jeskai, weil es ja auch dadurch, dass, also auf Fires, dadurch, dass man halt auch nur in seinem Zug Spiele oder Karten spielen kann, ist es halt nicht sehr interaktiv freudig oder so ein weiß nicht, Madu-Strategie, die dann einfach quasi mit Rangier passieren könnte. Das würde dem Format, glaube ich, ganz gut tun, aber es ist halt momentan nicht möglich, das eigentlich effektiv zu spielen. Dadurch, dass wir halt ein so dominantes Midrange-Format oder beziehungsweise ein Ramp-Format dann auch haben. Und auch noch ein Punkt ist, dass diese ganzen Ramp-Spells, die wir eben benannt haben, also Fires of Invention, Wilderness Reclamation, ist halt einseitiges Ramp. Also es gab wohl vor Jahren mal eine Karte mit dem Namen Vernal Bloom, auch für 4 Mana, auch ein Enchantment, die sagt, whenever a forest is tapped for mana, its controller adds 1 green to his or her mana pool. Was ja quasi der Effekt von Nissa ist, nur für beide Seiten gilt. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, wenn man wieder zurück auf diese, also von dieser Asynchronität auf Synchronität quasi geht, dass der Vorteil nicht nur für einen selbst gilt, sondern halt für beide. Das wäre eventuell eine Möglichkeit und wahrscheinlich könnten dann auch, wenn Fires of Inventions für beide Seiten gelten würde, das wäre, glaube ich, nochmal so ein Game-Changer. Der Artikel sagt zum einen, und das ist auch, glaube ich, meine ja, meine Überzeugung, dass wir, glaube ich, bis zur Rotation im Herbst wahrscheinlich keine Bands diesbezüglich sehen werden. Also ich denke mal, wir werden mit diesem Meta jetzt erstmal so zurechtkommen müssen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ja nach der Rotation, also dass dann so solche Sachen wie Uro, Growth Spiral, Nissa, Fires of Invention oder Wilderness Reclamation, beziehungsweise, Moment, nee, Fires of Invention würde drinbleiben, Uro wird drinbleiben, genau. Die Karten würden drinbleiben. Also ich glaube, bis dahin müsste man sich irgendwie was überlegen mit Bannings, vermutlich, weil sonst das eine zu starke Strategie ist, auch in Zukunft halt gesehen, weil je besser man rampen kann, desto besser sind halt auch die überkrassen, also die Karten mit dem überkrassen Power-Level dann auch gut, weil man sie dann einfach spielen kann. Oder hast du noch eine, oder was glaubst du, wie wir von diesem problematischen Standard eventuell wieder wegkommen könnten?
Nee, also ist ja klar, man kann irgendwelche anderen Karten hinzufügen, die das dann vielleicht irgendwas entzerren, Enchantment Removal oder sowas wie, man kann nur ein Land pro Runde spielen, Verzauberung, irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Ansonsten, ja, weiß ich es auch nicht. Also klar, Bans sind natürlich möglich. Bin ich mal gespannt. Also ich es ist irgendwie alles gerade, glaube ich, ein großes Zusammenspiel von Sachen, die dafür sorgen, dass das Meta gerade so wirrwarrmäßig ist. Und ja. Ich glaube, das ist sehr schwierig, da irgendwie zwei, drei schuldige Karten auszumachen und zu sagen, wenn wir die bannen, ist es wieder gesund. Weil dann werden, glaube ich, die Companions beziehungsweise die Lurus-Strategien wieder sehr, sehr, sehr gut sein. Die ja jetzt schon sehr gut sind, aber noch stärker halt. Mhm. Das gleiche Problem wie damals, als Oko auf einmal voll gut war, der gebannt wurde und dann hatten wir andere Probleme. Und ja, das ist halt einfach.
Ist eine,
ja, wie soll ich sagen? Es ist ein Dilemma.
Ja, ist eine schwierige Zeit, vor allen Dingen, ja genau, weil halt der Bösewicht nicht so eindeutig auszumachen ist.
Genau.
Ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird. Es wird uns ja zwangsläufig noch beschäftigen, was mit Standard sein wird. Dann würde ich sagen, gehen wir schon in unsere Rubrik What If, beziehungsweise Was wäre wenn, wo wir uns fiktive Szenarien zu Magic the Gathering überlegen und zum Beispiel vielleicht sowas wie was wäre, wenn es kein Wilderness Reclamation oder Fires of Invention im Standard gäbe. Wie sähe es dann aus? Aber wir haben tatsächlich auch ein paar Fragen von euch bekommen. Und zwar von n.rnche, also Enrichen.
Also das ist der Nick, das ist ein Patron von mir.
Ach so, Nick. Moin, Nick. der hat gefragt, was wäre, wenn es in jedem Format eine Mindestanzahl von Basic Lands im Deck geben würde? Das ist interessant, gerade wenn man so sich überlegt, so gerade Modern ist, glaube ich, das, was am wenigsten Basics, glaube ich, spielt. Wie würdest du das sehen, wenn jetzt jedes Deck müsste, sagen wir mal, 10 Basic Lands drin haben?
Natürlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Format das ist, was am wenigsten Basics spielt, aber generell, wenn es so in jedem Format da eine Vorgabe gäbe, wäre es auf jeden Fall ein bisschen langsamer. Also gerade in älteren Formaten, also älter als Pioneer, sprich Modern, Legacy, Vintage, haben wir das Problem, dass es durch Fetch-Länder plus Schock-Länder oder Fetch-Länder plus Dual-Länder nahezu jede Mana-Kombination möglich ist, durchaus vernünftig zu spielen. Also selbst Five Color ist eine Sache, die man durchaus gut umsetzen kann. Also das Three Color ist eigentlich fast gesetzt, weil halt einfach du Zugriff auf viele gute Karten hast, die dir dann ein gutes Deck ermöglichen zusammen. Und das Mana dafür zu finden, ist halt dann einfach ganz einfach. Und wenn man dann natürlich sagen würde, okay, du musst eine gewisse Anzahl an Basic-Ländern spielen, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, auf dieses gute Mana zu kommen. Und dann wären halt auch so Strategien wie Blood Moon oder irgendwie sowas gar nicht mehr so gut. Also diese Hate, wirklich diese Non-Basic-Hate-Karten. Ich denke, es wird das Formate generell ein bisschen langsamer machen. Vielleicht sogar mehr zur Zweifarbigkeit zwingen als dreifarbig oder mehr. Und ich denke, das ist etwas, wäre ganz interessant mal zu sehen, aber ich persönlich bin halt kein Fan von Einschränkungen, sondern ich finde so, dass das reguliert sich oder sollte sich halt größtenteils selbst regulieren. Es sei denn natürlich, eine Karte oder mehrere Karten sind halt wirklich sehr unfair, klar, dann kann man die irgendwie aus dem Spiel rausnehmen. Aber ich finde generell so Restriktionen erstmal nicht so cool. Mhm. Was meine, wie gesagt, Vermutung wäre, ist, dass das Formate generell ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger effizient halt einfach funktionieren würden.
Ja, also das ist, glaube ich, auch meine Überlegung. Also ich habe gerade mal geguckt, was allein in Modern so für durchschnittliche Basic Land Anzahl geben. Es gibt ein paar Decks, die dann tatsächlich so 6 bis 8 Basics spielen, aber dann halt immer eine Aufteilung auch haben zwischen Forests und Snowcover Forests zum Beispiel. Dann gibt's dann auch wieder Sachen, gerade wenn es halt in die 4-Plus-Farbigkeit geht, dann sind da nur so 3 Basics drin. Aus ne, logischen Gründen, weil wenn du alles dann vollpacken musst mit anderen Dual Lands, mit Lands, die, weiß nicht, bei Humans zum Beispiel, Unclaimed Territory, was natürlich dann ein super Fixer ist für ein Tribal Deck. Also es gibt auf jeden Fall Decks, die schon eine sehr hohe Basic Land Anzahl hat, aber halt dann auch jeweils, ne, je höher dann die Varianz geht, desto weniger kann man sich darauf vorbereiten. Und ja, genau wie du sagst, ich wüsste gar nicht, was zum Beispiel so ein Deck wie Tron dann machen würde, wenn man von den 19 Ländern, die es spielt, 10 Forests oder 10 was auch immer für Basics quasi drin sein müsste. Es würde auf jeden Fall einige Decks ziemlich ruinieren, ein bisschen die Konsistenz quasi rausnehmen oder Consistency rausnehmen. Wobei das auch vielleicht nicht so schlecht sein würde. Ich weiß nicht, wie es denn dir geht, aber ich find's eigentlich immer ganz schön, dass man bei Magic ab und zu mal den Punkt hat, wo man sagt, okay, hat er jetzt das Removal auf der Hand, hat er jetzt das Path to Exile auf der Hand oder hat er es nicht? Und da mal zu wissen, dass eben nicht diese Wunschkarte oder das, oder bei Tron bleiben wir mal dabei, dass da eben, ne, die haben irgendwie immer ihr Tron-Länder zusammen an Turn 3 oder man hat dann immer das eine fehlende Land, findet man dann eben noch, was man eben braucht. Und das ist quasi gefühlt immer so. Und das wäre halt, glaube ich, eine ganz nette, also ne, nicht, dass das eine coole Regelung wäre. Ich glaube, da würden sich, glaube ich, gerade wenn man es dann posthum auf die Formate stülpen würde, würden sich, glaube ich, einige tatsächlich sehr angegriffen fühlen und auch sagen, okay, das ist halt irgendwie Quatsch. Würde ich auch nachvollziehen, aber ich fände es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, dass man dann halt mit einer höheren Varianz in Magic dann zu rechnen hat. Also weniger dieselben Decks spielen sich immer gleich in jeder Runde, sondern halt mehr so, okay, diesmal habe ich Glück, diesmal habe ich die Karte, die mir das Match bringt und diesmal habe ich Pech, muss ich mir irgendwie eine andere Strategie zurechtlegen oder irgendwie mal um die Ecke denken. Und ich glaube, es wäre schon irgendwie interessant. Vielleicht wäre es ja was für Arena, für so ein Arena-Only-Format, dass man irgendwie sagt, okay, obwohl, nee, lieber nicht, weil sonst hast du dann wieder die ganzen Land-Decks, die dann irgendwie sagen, okay, ich spiele sowieso 50 Länder und mach dann irgendwie, keine Ahnung, mit Golos Jorion, irgendwas.
Wo du eh 80 Karten im Deck hast.
Ja, genau, Jorion, ja, genau.
Das ist halt aber auch so eine Sache, gerade im Standard ist es interessant, weil da werden ja auch so tatsächlich bei diesen Decks so wenig Basics jetzt mittlerweile gespielt.
Ja.
Weil du halt auch die Mana-Fixer drin hast, Fabled Passage hast du drin, du hast die Triome drin, du hast Länder drin, die dir Vorteil bringen, also einen Token erstellen oder scryen können. Und ja, das ist echt interessant, wie wenig Basic-Länder in letzter Zeit, wie wenig relevant die sind. Klar, in Mono-Decks, da sind dann 20 so drinne und 4 halt von den Utility-Ländern. Aber ansonsten ist echt krass.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, so die Rolle auch von Basics, weil es ist ja quasi schon so, dass so Basic-Länder in Magic the Gathering allgemein so eine sehr grundlegende, also so eine Grundmauer Funktion quasi haben. Also wenn du, also am Anfang ist ja so, dass das, oder was ein Problem, was viele Leute haben, dass sie, wenn sie sich ein Starterdeck geholt haben oder so ein Planeswalker-Deck und sie wollen mal eine andere Farbe spielen, haben sie nicht genug Basics, die es ja Gott sei Dank gratis beim Local Game Store gibt oder für einen sehr geringen Preis quasi gibt. Und von der Anfangszeit von Magic war das tatsächlich irgendwie so ein Problem, bis man dann irgendwann ja überflutet wurde von Basics quasi und jeder hat jetzt, glaube ich, 5 Kisten voll mit irgendwelchen Basic Lands und dadurch, dass sie jetzt mittlerweile so eine geringe Rolle spielen, ist es schon fast witzig, wie Elementar, also dass das die eine Karte oder die eine Typ von Karte ist, die gratis rausgegeben wird und trotzdem dann so wenig quasi Relevanz hat in dem Top-Tier-Meta natürlich, ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, wenn mehr, also oder man könnte vielleicht auch da sagen, wie ausdefiniert ein Format ist. Wenn noch relativ viele Basics rumlaufen, dann ist vielleicht die Mana-Base noch nicht so ganz gelöst, dann weiß man noch nicht, wie man dreifarbig so richtig effektiv macht, wenn überhaupt effektiv macht. Und wenn man halt jetzt sowas, wir hatten wie natürlich Tempel, wie Triome, wie Shocklands und in den älteren Formaten dann Fetchlands, Utilitylands und noch andere Sachen, dann ja, braucht man dementsprechend weniger, wenn man sehr viel bewusster sich die Sachen quasi zusammenstellen kann, wie man es halt eben braucht. Aber tatsächlich eine ziemlich interessante Frage. Ist natürlich dann auch, hängt immer davon ab, wie hoch diese Mindestanzahl ist. Ob es jetzt, also bei, ich glaube, 5 oder 4 hätten, glaube ich, die wenigsten Formate ein großes Problem damit. Aber bei sowas, wenn man 10 und aufwärts geht, dann, wie du schon sagst, ne, eigentlich sind da nur noch die Monocolored Decks so weit, dass sie sagen, okay, wir brauchen nur, also wir nehmen einfach 20 Swamps oder 20 Mountains und gut ist.
Ja, ja. Also das ist schon auf jeden Fall eine interessante Sache. Man kann halt so viel mit Magic generell machen und da würden wieder ganz andere Decks bei rauskommen, weil es halt so viele Karten gibt, so viele Möglichkeiten, die Karten zu kombinieren. Das ist halt einfach schon verrückt. Und das ist halt auch der Grund, warum es einfach überhaupt so viele Formate gibt. Also es gibt ja immer wieder neue Formate, die sich auftauchen, die auftauchen. Ich glaube, Modern ist auch als Community-Format gestartet, genauso wie Pauper und Commander. Und das ist schon ja, einfach interessant, dann sich so Restriktionen zu überlegen und zu gucken, was dann für Karten halt wirklich sinnig ist. Das ist auf jeden Fall etwas für Leute mit sehr viel Zeit und sehr viel Brew-Willen. Wirklich echt viel, viel, viel machen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Tatsächlich eine andere Frage, also vielleicht kann man das ja auch ein bisschen überspannen in so Mana- und Ressourcensysteme. Also die meisten TCGs haben irgendeine Art davon. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist da das Pokémon-TCG, was jetzt kein, doch, das hat Energie, das ist ein blödes Beispiel, aber sowas, ne, Hearthstone hat ein Mana-System. Ich glaube auch dieses Loons of Runeterra oder so hat auch in gewisser Weise so Mana, dass du halt jede Runde eins dazu bekommst. Und es gibt tatsächlich mit Force of Will so eine sehr interessante Herangehensweise, wo du quasi zwei Decks hast. Einmal, wo du deine Karten, deine tatsächlichen Karten hast und einmal, wo du deine Mana-Resources drin hast. Und du hast quasi jede Runde die Möglichkeit, einmal deine Hauptkarte zu tappen, um dann einen Mana quasi ins Spiel zu bringen. So, dass du dann halt auch irgendwann sagen kannst, okay, mit dieser Karte, die du tappen würdest, kannst du auch was anderes machen, außer halt nur dir Mana aufs Feld zu legen. Und da wäre vielleicht dann auch noch mal eine interessante Frage, wie wäre es, wenn Magic in gewisser Weise die Länder gar nicht mehr im Deck hat, sondern irgendwie auf einem separaten Stapel. Oder man irgendwie sagt, man deckt jede Runde at random quasi ein Mana-Base-Deck auf und hat dann quasi das Land zur Verfügung, was man dann drin hat. Also ich glaube, man könnte mit diesen Restriktionen über die Mana-Base und über die Land-Geschichte tatsächlich noch ein bisschen herumprobieren und aber dann vermutlich in solche Sachen wie Arch Enemy oder Commander oder sowas. Ja, eine andere Frage, die wir bekommen haben von Apex RY oder RI. Ja, eben halt auch um andere TCGs. Und zwar, was wäre mit TCGs, wenn es Magic niemals existiert hätte?
Ja. Tja, das ist eine gute Frage.
Meine Gegenfrage, gäbe es die dann?
Ja, genau. Also man muss halt vielleicht erstmal sagen, Magic ist das allererste Sammelkartenspiel, was es gab. Also es war wirklich das allererste. Kurz danach kam dann Yu-Gi-Oh! Und ja, ich weiß nicht, ob inwiefern das also ich meine, definitiv war das eine Vorlage, Magic, also Yu-Gi-Oh! Hat Magic als Vorlage genutzt, definitiv. Ob da jemand anders drauf gekommen wäre, wahrscheinlich schon irgendwann, denke ich. Aber boah, wenn es Magic nicht geben würde, ich glaube, es hätte sich auf jeden Fall länger hingestreckt und ich weiß nicht, ob wir dann jetzt so ein gutes Spiel hätten in der Qualität, wie Magic es jetzt ist. Weil man muss nämlich dazu sagen, dass natürlich wäre so ein Spiel heute rausgekommen. Es ist zwar so, dass Brettspiele momentan auch wieder so ein bisschen Revival erleben, auch ja, sag ich mal, nicht Nerd-Leute sich zu komplizierteren Spielen zusammensetzen als Siedler von Catan und das halt quasi als lustigen Abend zusammen verbringen, quasi einen Spieleabend machen. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass ich das Gefühl hätte, heutzutage hätte es so ein Spiel, wenn man es gerade jetzt heute erfinden würde, sehr schwer. Mhm. Wenn man es nicht direkt halt auf PC macht, so wie Hearthstone es halt gemacht hat oder jetzt halt Runeterra. Aber das wirklich in Papierform so groß zu machen, wie Magic jetzt ist, ich weiß nicht, ob das noch möglich wäre. Und dementsprechend würde ich sagen, meine Prediction wäre, wenn es Magic nicht gegeben hätte und in nächster Zeit halt auch nicht jemand auf die Idee gekommen wäre, so ein Kartenspiel zu machen, dann hätten wir jetzt fast ausschließlich online funktionierende Systeme. Mhm. Das wäre natürlich sehr schade, weil ich muss sagen, auch wenn ich jetzt die Zeit, also wenn ich zurzeit viel Zeit habe und Magic Arena viel spiele, freue ich mich und sehne mich nach der Zeit zurück, wo ich mir gegenüber sehe, die Karten in der Hand halte und weiß, hey, das ist mein Deck, das sind meine Karten und dass ich mit denen spielen kann. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, ein anderes Feeling, das Treffen, das The Gathering halt wirklich zu erleben, ist etwas sehr, sehr, sehr Cooles. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und es könnte halt sein, dass das halt nie in der Art und Weise so stattgefunden hätte. Und das wäre natürlich sehr schade.
Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es wäre früher oder später doch irgendwie zu einer Art und Weise von TCG gekommen, einfach nur durchs Herumprobieren. Und ich glaube, es gab auch schon vor Magic customizable Card Games. Also ich glaube, es gab mal so ein ganz frühes Star Wars-Ding, was technisch gesehen vor Magic war. Aber gerade der Erfolg von Magic hat, glaube ich, auch vielen Entwicklern einfach gezeigt, okay, es ist sinnvoll, in diese Richtung sich weiterzuentwickeln, genauso wie dann Hearthstone den Weg geebnet hat auf der digitalen Ebene. Und wir haben ja auch zum Beispiel das Pokémon-Sammelkartenspiel, was ja lange Zeit von Wizards of the Coast auch begleitet wurde und auch heute noch existiert. Du hast schon Yu-Gi-Oh! gesagt, was halt definitiv dann diese ganzen ich sag mal, die ganzen Anime-Adaptionen von Trading Card Games quasi mit einbezogen hat. Also gab es ja ein One Piece Trading Card Game, es gab ein Inuyasha Trading Card Game, das ist ein Beyblade Trading Card Game. Und ich glaube, das war dann auch so ein Punkt, wenn es Yu-Gi-Oh! In dem Sinne nicht gegeben hätte, dann hätte es halt auch die ganzen nicht gegeben. Und ich glaube, so in der Geschichte von Trading Card Games ist Magic schon irgendwo sehr entscheidend am Anfang da gewesen, dadurch, dass die Leute halt so super viel Bock drauf hatten. Und das halt auch noch ein Riesenerfolg war. Und so hat sich's, glaube ich, dann immer weiter entfacht. Also zum einen hast du dann Magic ganz am Anfang, dann später der Erfolg von Pokémon und Yu-Gi-Oh! für die Anime-Sparte, dass halt da immer mehr kam, bis halt hin zu so einem Final Fantasy TCG, was, glaube ich, auch heute noch gespielt wird in manchen Gegenden oder auch sowas wie, wir haben es ja auch auf größeren Turnieren schon mal gesehen, das Dragon Ball TCG, was relativ neu ist, auch dann, dass da auch gespielt wird. Und dann der nächste Funken, der da so quasi angefacht wurde, ist dann Hearthstone mit der Digitalsparte, wo dann auch so Sachen wie, also dass dann League of Legends eine eigene Sammelkartenspielvariante bekommt oder was war da denn noch? Da gab es noch irgendwie so eine hier von Dota und sowas, ne? Dass die halt auch alle sagen, okay, wir wollen so ein bisschen auf den Zug mit aufspringen, wir entwickeln uns jetzt auch selbst ein Trading Card Game oder ein Collectible Card Game online an und es ist immer so ein Vorreiter, der den Erfolg bringt und es ist schon wirklich fraglich, ob es dann überhaupt TCG gäbe, wenn es nicht so den einen Erfolg von Magic the Gathering so hätte. Und ich meine, dass Magic the Gathering mittlerweile fast 30 Jahre alt ist, ist schon ziemlich respektabel und zeigt ja auch noch, dass das Genre auch heute noch möglich ist.
Ja, definitiv.
Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, so gerade so, ich sag mal, fast existenzielle Sachen für Magic the Gathering zu hinterfragen. Ich glaube, wir lassen es erstmal für heute. Also auch erstmal vielen, vielen Dank für diese interessanten Überlegungen. Wenn ihr dann noch weitere Überlegungen habt, lasst sie uns gerne in den Kommentaren da. Ich setze sie dann auf unsere Liste. Und wenn wir dann wieder über What-If-Szenarien sprechen, dann kommt ihr dann auch wieder quasi an die Reihe und dann diskutieren wir das. Ich habe noch ein paar andere Fragen, aber die belasse ich jetzt erstmal für eine andere Zeit. In dem Sinne, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn ihr auf der Suche seid nach Tokens für eure MTG-Decks, egal ob Commander, Modern, Standard oder Pioneer, dann schaut doch mal auf der Seite von unserem Sponsor dieser Woche vorbei, und zwar tokensformtg.com, und denkt dann dort daran, dass, wenn ihr eine Bestellung über 10 Euro habt, ihr mit dem Code Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken und mit Radio Ravnica 2 einen Thun-Kraken-Token bekommt. Das Ganze hilft uns aus und ist für euch zeitexklusiv, also in gewisser Weise eine Art Sammlerstück, wenn ihr so wollt. Und vielen Dank fürs Zuhören, und wenn ihr wollt, sehen wir uns und hören wir uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann, ciao.
Ciao.